Herzlich willkommen zu Episode 30 des German Gunners Podcast von meiner Seite. Ich bin Felix @Medispolis auf Twitter. Ich darf mich erstmal entschuldigen, dass diese 30. Episode relativ spät erst online ist. Das geht ganz auf meine Kappe. Das war mein Fehler. Wir hatten eigentlich gehofft, die etwas eher online zu stellen im Laufe des Freitags. Hat leider nicht geklappt, aber das geht ganz allein auf meine Kappe. Von daher, bevor es losgeht, schon mal gleich die Entschuldigung vorweg. Aber der Premier League Start ist ja erst am Wochenende. Von daher bleibt noch ein bisschen Zeit reinzuhören in diese 30. Episode, die eine etwas monothematische Ausgabe ist. Christian ist ja bereits in London und fiebert dem Start der Premier League Saison entgegen. Von daher bestreite ich diese Ausgabe heute ausnahmsweise mal alleine. Ich vermisse Christian natürlich auch, aber eigentlich bin ich auch gar nicht so ganz alleine, denn ich habe einen wunderbaren Gast. Wir wollen gemeinsam nämlich auf den Start von The Zone blicken, das Streaming-Portal der Perform Group, über das ab dieser Saison auch die Premier League geschaut werden kann. Und ich spreche gleich mit Kai Pahl von allesaußersport.de. Euch hat das Thema wie Christian und mir ja auch sehr beschäftigt und Kai wird gleich alles zu The Zone einordnen und bewerten. Und wir wollen das in dieser Episode aus vielerlei Perspektiven betrachten, was das jetzt für die deutsche Sportmedienlandschaft heißt, für den deutschen Sportfan und wie die Premier League-Übertragung bei The Zone in der kommenden Saison im Detail aussehen werden. All das werden wir in diesem Gespräch klären und erörtern. Das soll also der Schwerpunkt dieser Ausgabe sein. Und zum Schluss gebe ich euch nochmal ein ganz kurzes Update vor dem Arsenal-Spiel am Sonntag gegen Liverpool. Denn am Freitag war ja die Pressekonferenz mit Arsène Wenger. Was er da gesagt hat, auch im Hinblick auf mögliche Aufstellungen in der Innenverteidigung und zu möglichen Transfers in den letzten Wochen des Transferfensters, das gibt's dann nochmal am Ende dieser 30. Episode. Jetzt aber erstmal das Gespräch mit Kai Pahl von allesaußersport.de. Episode 30 vom German Gunners Podcast. Ich freue mich sehr, mit Kai Pahl von allesaußersport.de über den Start von The Zone und die Übertragung der Premier League ab der neuen Saison zu sprechen. Hallo Kai.
Moin moin aus Hamburg.
Ja, The Zone ist seit ein paar Tagen online. Inwieweit hast du denn schon mal reingeschaut? Was sind so deine ersten Eindrücke?
Seit Mittwoch online. Gestern habe ich mir dann auch die erste Viertelstunde des ersten Ligue 1-Spiels gegeben in der neuen Saison. Eventuell war das auch die erste Übertragung, offizielle Übertragung mit deutschem Kommentar. Ich weiß es nicht. Die war eigentlich recht okay. Also man reduziert sich im Grunde auf die Essentials. Hier ist die Übertragung, hier haben wir einen Kommentator, hier haben wir ausnahmsweise auch noch einen Experten. Und gut ist. Das heißt, es gibt nicht großartig irgendwas mit Studio. Es war einigermaßen stabil. Die Bildqualität war auch völlig okay. Insofern für 10 Euro hat man da etwas bekommen, was ja durchaus gute 10 Euro wert ist.
Jetzt war der Start ja schon ein wenig holprig und ist relativ kurzfristig vonstatten gegangen. Wie gesagt, am Mittwoch gab es die offizielle Pressekonferenz zum Start. Ein paar Tage vorher konnte man zumindest sich schon anmelden und auch schauen. Jetzt an diesem Wochenende geht die Premier League los und so richtig viel Zeit für Werbung, Marketing und irgendwie Leute darauf zu bringen, dieses Produkt zu testen, gab es nicht. Auch im Vorfeld waren die Infos sehr spärlich, was nun eigentlich gezeigt wird und in welchem Umfang. Wie würdest du den Start denn insgesamt bewerten aus deiner Sicht?
In der Tat etwas holprig, etwas hemdsärmlich und im Grunde genommen eine Fortsetzung von den Streaming-Diensten, die Spox eigentlich in der letzten Saison vorgelegt hat. Also dass jetzt sozusagen der große Epochenbruch da ist mit DAZN, kann man nur begrenzt fühlen. Also es ist richtig, dass wesentlich mehr Streams angeboten werden, dass jetzt auch eine neue Plattform zur Verfügung steht. Aber das Ganze wirkt immer noch hemdsärmlich, wie man auch anhand des Spielplans sehen kann, mit Spielen, die sich immer wieder verändern, mit einer Kommunikation, die nicht ganz sauber ist. Am Mittwoch wurden zum Beispiel zahlreiche Devices angekündigt, auf denen man DAZN sehen konnte, mit Apps oder über die Website. Und erst im Laufe der letzten Tage bekam man eigentlich mit, ja, das eine oder andere ist noch nicht fertig, wird erst nachgeliefert, PlayStation 4 soll erst in der nächsten Woche kommen. Also erst im Laufe der, seit zwei, drei Tagen wird eigentlich bewusst, wie viele Sternchen oder wie viel Kleingedrucktes es eigentlich zu den Pressemitteilungen oder zu den Aussagen am Mittwoch gibt. Irgendwo verständlich, weil natürlich ein enormer Zeitdruck herrschte. Die Geschichte musste einfach an diesem Wochenende losgehen, aufgrund der startenden Premier League. Ich kann mir vorstellen, dass man das in den strategischen Planungen vor Monaten eigentlich anders geplant hatte. Im Frühjahr hieß es noch, dass die japanische Plattform DAZN Japan eigentlich noch im frühen Sommer an den Start gehen soll, noch vor DAZN Deutschland. Das hat jetzt nicht geklappt. DAZN Japan soll erst Ende August online gehen. Insofern ist da wohl auch so ein bisschen das ganze Timing durcheinander gewürfelt worden.
DAZN bezeichnet sich ja selbst als Netflix des Sports, was erstmal ganz wunderbar klingt und wo man auch andockt an die relativ erfolgreiche Plattform für Filme und Serien. Wie schätzt du das ein? Also wie viel Neues ist das jetzt eigentlich, dass wir so ein Sport-Streaming-Portal in der deutschen Sportmedienlandschaft haben? Oder ist das eigentlich nur eine Konsequenz eh schon des veränderten Sehverhaltens, was Sport angeht, gerade wenn man auf die US-Sportligen zum Beispiel blickt?
Ich glaube, der Knackpunkt für DAZN wird in der Tat sein, welches Zielpublikum werden sie ansprechen, welches Publikum wollen sie ansprechen. Und wenn man sich die Rahmenbedingungen anguckt, wie teuer ist das Abo und was für dann doch massive Rechte in diesem Paket drin sind, dann dürfte es eigentlich nicht ausreichen, nur die Hardcore-Sportfans anzusprechen. Es sind aber eben diese Hardcore-Sportfans, die derzeit angesprochen werden. Das sind halt Fußballfans, die aufgrund des etwas spärlichen Angebots von Sky, was internationalen Fußball angeht, sich bereits woanders über Streams entsprechende Übertragung besorgt haben. Das sind US-Sportfans, die sich mit Game Pass oder mit League Pass auskennen. Das sind alles Fans, die man auch relativ leicht erreichen kann, weil sie zum einen technisch wissen, wie man den Stream möglichst gut darstellt, wie man ihn auf den Fernseher bringt. Die aber auf der anderen Seite auch schon die, ich sag mal, einschlägigen Websites kennen, die über DAZN angesprochen werden, wie zum Beispiel Spox.com. Also das ist im Grunde noch eine In-Court, die angesprochen wird. Die Frage, die letztendlich über den Erfolg oder Misserfolg von DAZN entscheiden wird und dann letztendlich auch die Frage, ob sie sich dann auch wirklich Netflix des Sports nennen können, wird eigentlich die sein, ihm wird es ihnen gelingt, über diese Hardcore-Fans hinaus neue Leute zu erreichen.
Das heißt also, es ist jetzt nicht unbedingt der Abschied vom linearen Sport-TV, wie wir ihn so kennen, weil wenn wir uns gerade die Olympia-Übertragung angucken bei ARD und ZDF, merkt man ja, wie schwer es eigentlich fällt, so Stream-Übertragung an Otto-Normalverbraucher eigentlich zu bringen, weil ein Großteil, wenn man sich die Einschaltquoten anguckt, sieht man ja, schaut dann immer noch ARD und ZDF ganz linear und denen fällt es dann schon mal schwer für einen Leichtathletikwettbewerb oder für Tennis auf so einen Stream zu wechseln.
Genau, das sehe ich auch grundsätzlich als Problem, der für die ganzen Film-Streaming-Dienstleister wie Netflix oder Amazon. Ich glaube, dass die auch derzeit einfach größere Schlagzeilen schreiben, als sie dann wirklich massenwirksam sind. Also wenn du dich in der Straße umguckst und irgendwie einfach mal im Geiste durchgehst, wie viel von denen ist eigentlich wirklich Netflix-Abonnent oder Amazon-Abonnent? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele sind und dass die meisten immer noch so in den einstiegigen Fernsehkategorien denken werden, wie Sky oder ARD und ZDF. Erschwerend kommt hinzu, dass ich auch glaube, dass die scharfe Trennung zwischen lineares Fernsehen und On-Demand-Inhalten immer mehr verschwimmen wird. Man kann sich einfach mal angucken, was Sky in Deutschland oder auch in Großbritannien an Angeboten hat mit Sky Online und Sky Go. Und dann merkt man, wie so langsam die Grenzen verschwimmen. Wie man Sendungen selber auf Festplatte aufnehmen kann, wie man übers Internet sozusagen Sendungen bestellen kann. Oder man schaut sich im normalen Sky-Fernsehen die Folge einer Staffel an, um sich dann weitere Folgen der Staffel übers Internet auf Sky Go oder Sky Anytime oder wie all diese Angebote von Sky heißen, nachträglich dazu zu laden. Also ich glaube, dass diese Trennung immer mehr verschwinden wird zugunsten einer breiten Angebotspalette von unterschiedlichen Geräten und unterschiedlicher Software.
Gut, dann lass uns doch mal konkret darauf blicken, was es bei DAZN für den interessierten Sportfan an Sportarten und auch an Wettbewerben zu sehen gibt. Was sind aus deiner Sicht da die die Leuchtturmprojekte und welche Sportartenrechte hat DAZN im Portfolio?
DAZN setzt einen klaren Fokus auf internationalen Fußball und hat dort ein Rechteportfolio, das im Grunde genommen alles umfasst, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Also wer sich für internationalen Fußball interessiert, der sich nicht Champions League, Europa League oder Länderspiele heißt, für den führt kein Weg über DAZN vorbei. Das sind zum einen die großen europäischen Ligen, Premier League, La Liga, Serie A und Ligue 1, von denen es alle Spiele zu sehen gibt. Bei der Premier League muss man ein kleines Sternchen dazu versehen, dass dort einige Spiele nur als On-Demand, also nicht live gestreamt werden. Dazu kommt eine Reihe von kleinen europäischen Ligen wie Belgien, Schottland, die englische Championship oder auch die ganz kleinen Ligen wie Serbien, Dänemark, Schweden, Südkorea. In Zukunft könnte möglicherweise auch noch Japan dazukommen, weil da so in Japan sich einen umfangreichen 10-Jahres-Vertrag mit der J-League dort geleistet hat. Möglicherweise fallen dabei Auslandsrechte für DAZN Deutschland ab. Innerhalb des Fußballs sicherlich auch noch ein weiterer interessanter Leuchtturm sind die Bundesliga-Highlights. Das sind diese kleinen 3-4-minütigen Clips, die es in den letzten Jahren vor allen Dingen beim Axel Springer Verlag zu sehen gab. Im Rahmen einer Kooperation werden diese Clips jetzt in dieser Saison bei DAZN zu sehen sein, ab ungefähr 40 Minuten nach Abpfiff der einzelnen Spiele. Und ab der Saison, ab Sommer 2017, wird DAZN für 4 Jahre diese Clips dann selber besitzen. Die entsprechenden Rechte haben sie vor einigen Monaten gekauft. Außerhalb des Fußballs gibt es dann noch US-Sport mit über 250 Spielen der NBA. Es gibt aus der NFL knapp 3 Spiele pro Woche, die live gestreamt werden in voller Länge und am Sonntagabend den Red Zone Channel, diesen Konferenzkanal, der im Grunde genommen sowas ist wie Sky Bundesliga Konferenz auf Speed und dazu sämtliche Playoff-Spiele und die Super Bowl. Dann gibt es noch, aus dem Gemischtwarenladen in Kooperation mit Sport 1 die Handball-Bundesliga, es gibt Bowling, Angeln, Motorsport, Eishockey mit dem Deutschland-Cup, mit der Champions Hockey League, Mixed Martial Arts oder Boxen. Also auch außerhalb des Kernangebots des Fußballs ist es ziemlich massiv, was sie da geboten haben.
Du hast die Kooperation von DAZN bzw. von der Perform Group mit dem Axel Springer Verlag angesprochen. Das sind dann quasi diese Highlight-Clips, aus denen sich theoretisch der DAZN-User dann seine eigene kleine Minisportschau machen kann.
Ja, das sind diese kleinen Highlight-Clips. Wie sie dann letztendlich von DAZN angeordnet werden, wird man sehen müssen. Also das ist letztendlich dann noch eine Frage, was DAZN noch in Sachen Software einfällt. Wenn man sich das Portal selber anguckt, hätte man mich gefragt nach dem Motto, Kai, du hast 3 Minuten Zeit, bitte denk dir eine Struktur für ein Videostream-Portal aus. Dann wäre ungefähr das herausgekommen, was bei DAZN zu sehen ist. Für 2 Jahre Entwicklungszeit hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Originalität erwartet, was die Funktionalitäten angeht. Aber gut, für 10 Euro im Monat, glaube ich, kann man da auch irgendwie nicht allzu viel verlangen.
Genau, du hast gerade schon gesagt, der Preis 9,99 Euro pro Monat. Wie schätzt du das ein? Ist das ein Preis erstmal, mit dem man möglichst viele Leute locken will, dieses Angebot dann auch zu abonnieren, auch längerfristig, in der Hoffnung, dass das möglichst viele machen und dieser Preis stabil bleibt? Oder ist das dann jetzt erstmal ein Einsteigerpreis und wohl wissend, dass die Rechte doch immer sehr teuer sind, gerade auch im Sportbereich, dass es dann irgendwann auch zu einer Preissteigerung kommt, beziehungsweise zu einer Erhöhung des Abopreises? Wie siehst du das?
Für mich ist es ein Modell, das aus der New Economy stammt. Das heißt, es ist ein Dumpingpreis, mit dem man vorrangig versucht, möglichst viele Leute auf den Dienst oder auf den Dienst zu bringen oder als User einzufangen. Es gibt eine Sorte von Pay-TV-Betreibern, wie zum Beispiel in Großbritannien BT, die halt versuchen, mit Dumpingpreisen Leute einfach auf ihr gesamtes Produktportfolio aufmerksam zu machen. Das heißt, über billige Sportrechte die Leute dazu zu bringen, dass sie bei sich Mobilfunk- oder Kabelnetzpakete kaufen. Dieses Modell gibt es bei DAZN nicht. Für mich sieht alles so aus, als würden sie wirklich einfach versuchen, eine starke Machtposition zu erreichen, indem sie sich 2 oder 3 Jahre lang einen sehr, sehr großen Abo-Stamm aufbauen und basierend dann auf diesem großen Abo-Stamm versuchen, verschiedene Stellschrauben im Bereich der Vermarktung, Vermarktung von Werbung, der Kooperation mit Ligen und Verbänden einzugehen und möglicherweise auch, weil sie ein internationales Unternehmen sind, auch versuchen, Kostenreduktionen bei der Produktion oder bei den Rechten zu machen.
Gut, dann lass uns doch ganz serviceorientiert mal ein paar Punkte durchgehen. Wir haben schon gesagt, 9,99 € pro Monat, auch erstmal als dauerhafter oder zumindest eingeschätzt als dauerhafter Preis, der sich so schnell jetzt nicht ändert. Wie komme ich an DAZN ran? Was muss ich machen, um zum Beispiel am Wochenende ein Premier League-Spiel zu sehen?
Grosso modo gibt es 2 Zugänge. Einmal man kann auf die Website von DAZN gehen oder man kann sich eine App runterladen von DAZN. Danach sind die Schritte die gleiche. Man muss sich registrieren und dabei auch die Kontodaten angeben. Und nachdem man sie abgeschickt hat, läuft ein Gratismonat. Das heißt, man kann 30 Tage umsonst sich das komplette Angebot von DAZN angucken. Und nach Ende der 30 Tage beginnen dann die Bezahlmonate mit eben knapp 10 Euro pro Monat. Will man das kündigen, so reicht ein einfacher Knopfdruck auf der Website oder auf der App. Es gibt keine Kündigungsfrist und es gibt auch keine Mindestvertragslaufzeit. Und das ist das, was DAZN besonders attraktiv macht. Also nicht nur der Preis, sondern auch der Umstand, dass man sehr schnell und sehr einfach kündigen kann. Anders als bei Sky, wo man ja den Abo-Vertrag mindestens 12 Monate an der Backe hat.
Genau, du hast angesprochen, dass der Bezahlvorgang eigentlich relativ einfach ist. Momentan noch als Lastschrift und Kreditkarte, aber ich habe gelesen, dass PayPal zum Beispiel auch als zusätzlicher Dienst noch eingerichtet wird, eben in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten. Das knüpft so ein bisschen an deine Ausführung ganz zu Beginn an, wo du ja gesagt hast, dass erstmal so ein Grundstock da ist und dass eben ganz viele Kleinigkeiten immer noch verändert werden oder eben auch in der Planung sind. Damit sind wir eigentlich auch so ein bisschen bei den Empfangsmöglichkeiten. Jetzt habe ich DAZN abonniert, bin im Gratismonat dabei. Jetzt ist die Frage, über welche Wege kann ich eigentlich gucken? Was ist da derzeit vorhanden, Kai?
Im Desktop- oder Laptop-Bereich kann man das mit angeblich jedem Browser machen. Ich habe es nicht getestet. Installiert werden muss dazu eigentlich nur das Microsoft Silverlight-Plugin, wie man es eventuell auch schon von Sky Go kennt. Wenn man irgendwelche Devices hat, Handy oder Tablets, dann kann man sich die entsprechenden Apps runterladen. Mindestvoraussetzung dafür ist iOS ab Version 8 oder Android ab Version 4.4. Darüber hinaus werden noch Geräte unterstützt wie Amazon Fire TV und Fire TV Stick. Es werden etliche Smart TVs unterstützt von, ich glaube, Samsung, LG und Sony. Weitere sollen dazukommen. Angekündigt sind auch Apps für PlayStation 3 und PlayStation 4. Die sind derzeit noch nicht im Store. Etwas später soll dann auch eine App für die Xbox One folgen und angeblich soll auch was für Apple TV in der Mache sein. Also das Portfolio ist so ein bisschen im Fluss, was die unterstützenden Devices angeht. Vieles ist da und noch mehr wird kommen. Die Unterstützung an unterschiedlichen Geräten ist auf jeden Fall zu Beginn jetzt irgendwie schon sehr viel besser als das, was man zum Beispiel von Sky Go, dem großen Konkurrenten im hiesigen Streaming-Bereich, kennt.
Ja gut, eigentlich muss man als Streaming-Portal dann ja auch Rücksicht nehmen auf die vielfältigen Wege, wie man eben solche Sachen empfangen und schauen kann. Von daher kann man so ganz wichtige Punkte eben auch als DAZN zu Beginn nicht aussparen.
Sky zum Beispiel schafft es auch jetzt, ich glaube, im 4. und 5. Jahr der Existenz von Sky Go immer noch nicht, im Sportbereich On-Demand-Inhalte in voller Länge anzubieten, zumindest auf Smartphones und auf Tablets. Und das finde ich irgendwie schon ziemlich bitter.
Okay, ich habe selbst das DAZN jetzt auf dem Fire TV-Stick ein wenig geschaut und getestet und war eigentlich ganz angetan. Die Bedienung ist relativ simpel. Man lädt da einfach die DAZN-App runter, gibt dann seine Anmeldedaten ein und dann kann man eben so ein bisschen auf das, sieht fast so aus wie das Portal eben in der Desktop-Variante. Dann wären wir beim nächsten Schritt. Jetzt habe ich das abonniert, jetzt habe ich den unterschiedlichen Wege, wie ich das Ganze empfangen kann. Jetzt ist die Frage, was sehe ich, wenn ich das Portal in irgendeiner Form öffne? Gibt es da sowas wie eine Art Navigation? Sehe ich, was zum Beispiel gerade live läuft?
Rein von der Optik her, also das grundsätzliche Problem von DAZN ist, dass man als nicht registrierter User eigentlich von DAZN nicht sehr viel zu sehen bekommt. Und das macht so ein bisschen schwer, als Nicht-Bezahl-User überhaupt mitzubekommen, was läuft eigentlich an diesem Wochenende, wäre das für mich interessant, dass ich da einsteigen kann. Als Bezahl-User bekommt man etwas mehr zu sehen. Die Website oder die Apps sind so als Kacheln aufgebaut mit, ich sag mal, unterschiedlich sortierten Filmstreifen, in denen angekündigt wird, was in letzter Zeit live lief und jetzt on demand vorliegt und was in nächster Zeit laufen wird und was es für kleinere Videoschnipsel an Features gibt. Und darunter wird dann sehr schnell verzweigt in die einzelnen Sportarten und dort dann in die einzelnen Ligen. Das heißt, so ein Überblick, was läuft jetzt am heutigen Tag oder gar was läuft jetzt am nächsten Wochenende am Samstag, den gibt es eigentlich nicht wirklich. Den muss man sich mühsam händisch zusammensuchen, indem man sich durch die einzelnen Sportarten und durch die einzelnen Ligen klickt, was ich auch für einen relativ großen Nachteil halte. Aber gut, mal sehen, ob sie noch daran basteln.
Das ist dann vor allen Dingen viel Arbeit für den täglichen Screensport, natürlich gerade dann am Wochenende.
Ja, genau. Also ich muss dann wirklich, ich weiß nicht, in wie viele unterschiedliche Ligen ich gestern reingucken musste, um irgendwie das Wochenendlisting zusammenzustellen. Und was das halt auch noch problematisch macht, ist, dass im Browser selber das Laden der Inhalte auch nochmal jedes Mal, ich weiß nicht, 5 oder 10 Sekunden braucht. Das heißt, ich gehe in der Sportart rein, schreibe mir dort die Spiele auf, gehe dann zurück, dauert nochmal 10 Sekunden, gehe in die nächste Sportart, dauert wieder 10 Sekunden. Das ist nicht wirklich sehr effizient.
Gut, du hast vorhin ja gesagt, dass ja zumindest aus Spanien, Frankreich und Italien in der Regel alle Spiele eines Spieltages übertragen wird. Das heißt, man kann da ungefähr dann auch auf den offiziellen Spielplan der jeweiligen Ligen eben gucken und sehen, okay, welches Spiel läuft zu welcher Uhrzeit, und man kann dann mit relativ großer Sicherheit zumindest davon ausgehen, dass es auch bei DAZN übertragen wird. Etwas anderes ist es natürlich bei der Premier League, da wäre halt eben schon ganz interessant zu wissen, ohne viel groß suchen, welche 16 Uhr Spiele zum Beispiel innerhalb der nächsten 3-4 Wochen vielleicht übertragen werden. Aber du hast gesagt, so einen richtigen TV-Guide gibt es ja eben noch nicht.
Nee, als Alternative kann man sich auf die Schwester-Website spox.com bewegen. Dort gibt es derzeit für die 5 großen Ligen und auch noch für einige andere Sportarten jeweils auf den in den Bereichen der einzelnen Ligen so eine Übersicht, was an den nächsten Spieltagen an Übertragungen anstehen. Und im Falle der Premier League ist das auch der einzige Ort, an dem zum Beispiel die Kommentatoren eingetragen sind für die nächsten 3 Spieltage, was in der DAZN-App selber nicht der Fall ist. Gut, da muss man sich auch von Liga zu Liga hangeln, aber man bekommt es relativ schnell als Textübersicht zu sehen. Insofern bietet sich das als Alternative zu DAZN an.
Gut, dann lass uns doch etwas expliziter und detaillierter auf die Premier League-Übertragung nochmal kommen. Bevor wir on Detail auf Umfang und Aufbereitung eingehen, vielleicht vorweg nochmal zur Einordnung. Die Rechte sind von Sky zu DAZN gewandert. Premiere Sky war eigentlich jahrelang die Anlaufstelle für Premier League Fußball. Über ja fast 15 Jahre, glaube ich, liefen die Spiele da. Jetzt der Wechsel zu DAZN. Was sind die Hintergründe? Vielleicht kannst du da nochmal einen ganz kurzen Einblick geben.
Der Hintergrund ist eigentlich relativ einfach. Geld. Das Projekt DAZN von der Perform Group ist angeblich seit 2 Jahren in der Mache. Und dass da was im Busch ist, das hat man seit ungefähr einem Jahr gemerkt, weil plötzlich im letzten Sommer ein großes Rätselraten ausgebrochen ist, wo eigentlich die ganzen auslaufenden Fußballrechte geblieben sind, wer sie eigentlich verlängert hat. Und im Sommer zeichnete sich erst langsam nach und nach ab, dass die Perform Group da mit einem umfangreichen Rechtekauf eingestiegen ist. Und was man da von den betroffenen Fernsehsendern gehört hat, war jeweils das Stichwort Perform, hat weit über Marktpreise gezahlt, hat teilweise bis zu das Dreifache von dem letzten Rechtepreis gezahlt. Und das ist dann auch so ungefähr die Mechanik, mit der Sky dann beim Bieten um die Premier League-Rechte unter die Räder gekommen ist. Man wollte einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr beim Preispoker von DAZN mitgehen. Angeblich soll DAZN letztendlich etwas mehr als 10 Millionen Euro geboten haben, während Sky durchaus einige Millionen darunter geblieben ist. Das Bittere für Sky Deutschland ist in dem Fall, dass man es hätte eigentlich einfacher haben können, weil die große Mutter in Großbritannien hat ja vor einem Jahr in einem umfangreichen, milliardenschweren Deal die Premier League-Rechte eingekauft. Und im Nachhinein muss man sagen, dass es absolut unverständlich ist, warum damals Sky UK nicht eigentlich ein Vorverhandlungsrecht für die Premier League für seine Töchter in Italien und Deutschland eingetütet hat. Und jetzt Sky Deutschland von außen zusehen muss, weil letztendlich man nicht 4 Millionen Euro oder sowas mehr draufpacken will.
Gut, aber die Einschaltquoten, das war ja die Argumentation von Sky immer so ein bisschen, waren auch nie so groß. Ich kann mich daran erinnern, dass bei dem Auftaktspiel von Jürgen Klopp bei Tottenham war, glaube ich, das erste Mal oder war die Rekordquote von 200.000 Zuschauern, die dabei waren. Und dann hat Sky einfach gesagt, okay, gut, Kosten, Nutzen stehen aus unserer Sicht nicht mehr in dem Verhältnis, wie wir es gerne hätten.
Naja, das Einschaltquotenargument legt sich Sky auch immer so hin, wie es dann gerade passt. Also das Einschaltquotenargument dient als Argument, warum man sagt, okay, wir sind beim Premier League Preispoker ausgestiegen. Das Einschaltquotenargument dient dann auch wieder plötzlich als Argument, warum man in einem etwas merkwürdigen oder, nein, sagen wir mal, etwas originellen Rechte-Deal jetzt plötzlich Zweitverwertungsrechte von Liverpool-Spielen gekauft hat. Es ist letztendlich ein Hen-und-Ei-Problem. Sky kommt nicht auf die großen Zuschauermassen im Sportbereich außerhalb der Formel 1 oder der Bundesliga oder Champions League. Auf der anderen Seite ist das für Sky gleichzeitig die Begründung, warum sie den Aufwand dort gering halten. Und der geringe Aufwand wiederum führt dazu, dass es von den Zuschauern nicht wirklich als attraktiv empfunden wird, sich diese Dinge bei Sky anzugucken, beziehungsweise sie werden auch selten darauf aufmerksam gemacht. Sky hat das grundsätzliche Problem, dass sie im Sport halt über zwei komplett getrennte Abonnentenwelten verfügen. Du hast in dem einen Bereich den Bundesliga-Fußball mit Bundesliga und zweiter Liga und du hast im anderen Bereich den Restsport mit Formel 1, mit Handball, mit Champions League und Europa League. Und Sky gelingt es einfach nicht, außerhalb von Champions League oder Europa League auf seine Sportrechte aufmerksam zu machen. Diese Trennung führt dazu, dass du nicht einfach auf dem Bundesliga-Kanal nach den 15:30 Uhr Spielen am Samstag zum Beispiel ein Handball-Champions League-Spiel ansetzen kannst und damit einen sogenannten Audience-Flow hast. Das heißt, du bringst die Leute vom Fußball automatisch auf die weniger bekannte Handballsendung, sondern stattdessen musst du durch immensen Einsatz von Trailern oder von Einblendungen, die Leute darauf hinweisen, es läuft da jetzt auf einem ganz anderen Kanal übrigens auch noch Handball von uns. Und das ist eine Geschichte, die bei Sky bislang überhaupt nicht geklappt hat. Und wenn man sich anguckt, wie intensiv sie wirklich die Bewerbung zum Beispiel von Handball oder auch von der Premier League mit Einblendung versucht hat, muss man auch sagen, dass ja, dieses grundsätzliche Problem bestehen bleiben wird, solange sie diese zwei unterschiedlichen Sportwelten beibehalten werden.
Gut, aber die Premier League ist ja für Sky jetzt erstmal Geschichte. Dann lass uns blicken auf den Umfang der Übertragung bei DAZN. DAZN selbst sagt, dass es zu jeder Anstoßzeit ein Spiel gibt. Das bedeutet also, man hat in der Regel 5 bis 6 Spiele pro Spieltag, die es live zu sehen gibt. Beim 16-Uhr-Spiel wird es immer so sein, dass es ein Spiel live gibt. An diesem Auftaktwochenende ist das Everton gegen Tottenham. Ich denke mal, da wird man sicherlich immer ein bisschen gucken, dass wenn 16 Uhr Arsenal oder Liverpool spielt, dass man eins der beiden Spiele sicherlich zeigen wird. Also 5 bis 6 Spiele pro Spieltag live. Das ist ja eigentlich schon mal für den interessierten Premier League-Fan eine Riesenverbesserung zu dem Umfang der letzten Jahre.
Ja, nicht nur was den Umfang angeht, sondern auch eine gewisse Lieblosigkeit, die besonders in der letzten Saison zu spüren war, wo man sich mitunter gefragt hat, wie häufig hat sich eigentlich der entsprechende Sky-Kommentator vorher mit der Premier League befasst. Also ich kann mich irgendwie an ein Katastrophenspiel mit Sascha Roos erinnern, der offensichtlich nicht wusste, dass sie Premier League inzwischen Goal-Line-Technology eingeführt hatte und mit den bei einer fragwürdigen Entscheidung eingeblendeten Computergrafiken so gar nichts anfangen konnte. Das ist so ein bisschen bezeichnend für das Verhältnis von Sky zu Premier League, weil die Premier League bei DAZN der ganz große Leuchtturm ist, bleibt zu hoffen, dass dort mit etwas mehr Liebe oder mit etwas mehr Intention gearbeitet wird. Darauf deutet eben auch an, dass man zum Beispiel sämtliche Spiele auch mit deutschem Kommentar versehen wird und man mit Marco Hagemann dann auch als Kommentator einen großen Headliner verpflichtet hat, der ja durchaus sehr Premier League-affin ist.
Genau, der kommentiert am Wochenende auch schon das Leicester-Spiel gegen Hull und Arsenal gegen Liverpool. Also vom Papier her zumindest die ja, durchaus interessanteste Partie am Sonntag. Klar, wenn man natürlich nur zwei Premier League-Spiele zeigt bei Sky, dann kommentiert eben ein Kommentator auch nur alle 8 bis 10 Wochen vielleicht mal ein Spiel. Dann kann das natürlich passieren, dass man ganz wesentliche Dinge da nicht mitkriegt.
Naja, es gab schon eine, ich sag mal, konzeptionelle Änderung bei Sky. Also es war in den Vorjahren eigentlich Usus, dass es so ein Kommentatorenpool von 2, 3, 4 Leuten gab, die sich schwerpunktmäßig um die Premier League kümmerten. Dies ist in der letzten Saison komplett aufgeweicht worden. Ich hatte irgendwann im Februar gezählt und es waren irgendwie schon 10 unterschiedliche Kommentatoren, die Sky für die Premier League eingesetzt worden ist. Ich habe mal gehört, dass letztendlich die englische Redaktion von Sky sich, was Kommentatoren angeht, mit dem zufrieden geben muss, was so nach Bundesliga-Einsätzen eigentlich am Wochenende nur noch übrig bleibt. Und so hat sich das letztlich auch ein bisschen angefühlt.
Gut, also fassen wir nochmal zusammen. Wir sehen die 5 bis 6 Spiele pro Spieltag live und als zusätzlichen Bonus gibt es alle anderen Spiele real live. Wie wird das funktionieren? Hast du da schon eine Idee oder eine Vermutung?
Keine Idee, keine Vermutung. Es wird einfach, denke ich, so sein, dass die Spiele einfach nach Abpfiff relativ schnell ins Archiv wandern werden und dort dann abrufbar sind. Zu welchem Zeitpunkt das geschieht, kann ich noch nicht sagen, aber mein Eindruck bislang von den anderen Spielen war, dass es relativ zügig ging. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es innerhalb von 30 Minuten ging, aber zumindest irgendwie am anderen Morgen, am nächsten Morgen waren sämtliche Spiele komplett da. Die Spiele im Archiv sollen grundsätzlich 30 Tage lang on demand abrufbar sein, wobei es auch hier dann zahlreiche Sternchen oder Kleingedrucktes gibt. Bei DAZN heißt es dann im Kleingedruckten, dass einige Live-Events nicht im Real-Life verfügbar sein werden oder dass diese 30-Tagesfrist teilweise auch abweichen kann. Also da wird man letztendlich nach dem ersten oder nach dem zweiten Wochenende abwarten müssen oder sehen müssen, wie sich das letztendlich entwickelt hat.
Genau, und auch interessant ist da vielleicht noch zu sehen, ob die Spiele, die es eben nur Real Life gibt, ob die auch mit deutschem Kommentar sind oder mit englischem Kommentar oder gar nicht. Müssen wir mal abwarten, wie das dann im Endeffekt genau aussieht. DAZN selbst sagt, dass sie über 200 Premier League-Spiele live und exklusiv zeigen. Das heißt auch, dass man sicherlich bei den Spieltagen unter der Woche mehr als nur ein Spiel pro Tag bekommt. Schauen wir mal, wie das dann sein wird. Ich glaube, im November oder so ist einer der ersten Spieltage unter der Woche. Dann, du hast Kommentare schon angesprochen, es wird alles auf Deutsch kommentiert, was ja erstmal gar nicht so schlecht ist. Bist du überrascht davon, wie umfangreich deutsche Kommentatoren eingesetzt werden sollen bei den Fußballübertragungen?
So wie du es formulierst, ja, bei der Premier League bin ich nur so halb überrascht, weil die Premier League ist ja, wie gesagt, das absolute Leuchtturmprodukt von DAZN. Also klar, dass man da entsprechend viel reinpumpt. Letztendlich ist auch die Frage, ob man überhaupt einen anderen Ton hat, ob ein englischer Kommentar zur Verfügung steht, den man dann anbieten könnte, wenn man keinen deutschen Kommentar hat. Wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ob man das mit der gleichen Konsequenz dann auch in den anderen Ligen durchstehen wird, wird man sehen müssen. Also für die ersten Spieltage sind bei La Liga 9 von 10 Spielen mit deutschem Kommentar versehen. Bei der Ligue 1 sind es 8 von 10 Spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob am 32. Spieltag in der Ligue 1 auch die Partie Metz gegen Dijon noch mit einem deutschen Kommentar versehen wird. Ich halte das schon für einen extremen Aufwand und eigentlich für einen Aufwand, der over the top ist für zahlreiche der Spiele außerhalb der Premier League.
Ja, sicherlich. Ich glaube, das können wir festhalten, weil DAZN auch noch die nächsten Wochen Experimentier- und Ausprobierphase. Das trifft so ein bisschen auch das, was mich ein wenig überrascht hat, nämlich, dass zumindest jetzt am Auftaktwochenende der Premier League Co-Kommentatoren eingesetzt werden sollen. Bei High Leicester unter anderem Benjamin Laut und Moritz Volz bei Arsenal gegen Liverpool. Wie siehst du das? Ist das jetzt eine Abgrenzung von den TV-Sendern hier in Deutschland, die es immer noch nicht hinkriegen, sowas, was eigentlich international üblich ist, zu zweit zu kommentieren? Oder ist das jetzt auch nur so eine Art Gimmick zum Auftakt mal, um ja ein bisschen was Besonderes zu liefern für die ersten Zuschauer?
Laut und Volz sind ja zwei Spieler, denen ich durchaus einen Wohnort München zutraue. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch längerfristig eingeplant sind. Ob es ein Gimmick oder mehr ist, das wird letztendlich davon abhängen, wie gut die beiden an den Mikros sind. Ich sag mal, durchschnittliche Analysten an der Seite des Kommentatoren, so Geschmacksrichtung Effenberg oder Lothar Matthäus, die werden jetzt die werden das Thema Fußballübertragung nicht nach vorne bringen. Also es braucht da wirklich irgendwie die Leute, die gut und knackig sind, um wirklich auch größere Auswirkungen zu erzielen. Ich habe Moritz Volz gestern jetzt im Ligue 1-Spiel gehört. Ligue 1 ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so seine ganz große Stärke. Und er hatte da auch nicht wirklich viel Substanzielles beizutragen, außer Allgemeinplätzchen aus dem Bereich als ehemaliger Fußballprofi, beziehungsweise hatte sich vorher einige Statistiken durchgelesen, die er dann interpretierte. Was gestern beim Spiel Bastia gegen PSG auffällig war, war halt, dass sich sowohl Kommentator als auch Moritz Volz sich sehr auf den PSG fokussierten. Also zeitweilig wusste man gar nicht, ob es überhaupt noch ein zweites Team auf dem Feld gibt. Das wird interessant sein zu beobachten, inwieweit das bei der Premier League besser läuft. Ob bei einer Partie wie, keine Ahnung, Hull City gegen Bournemouth, ob da, wie kompetent dann noch die Kommentatoren agieren können.
Das wird interessant zu sehen sein, weil solche Spiele wird es ja häufiger geben, weil die TV-Ansetzungen in Großbritannien durchaus auch eben so bunt durchgewürfelt sind, dass halt auch jede Mannschaft ein- bis zweimal in den ersten drei Monaten, glaube ich, gezeigt wird. Das heißt, auch zu den prominenten Sendeplätzen, zum Beispiel eben Sonntag 17 Uhr oder Samstag 18.30 Uhr, was ja jetzt der neue Sendeplatz von BT Sport ist, wird man eben solche Begegnungen auch mal sehen. Da bin ich auch gespannt. Lass uns gucken, was gibt's noch drumherum? Sowas wie Vor- und Nachberichte ist nicht geplant, sondern man bekommt das Spiel live und das war es dann auch, wenn ich das richtig sehe.
Richtig. Also so die auch die entsprechenden Aussagen, die es aus dem DAZN-Umfeld gibt. Man will sich wirklich auf das eigentliche Spiel konzentrieren. Man wird keine Studios oder Ähnliches anbieten. Jetzt im Falle der Ligaübertragung von gestern war es so, dass man 8 Minuten vor Anpfiff auf Sendung gegangen ist mit einem Kommentator und Moritz Volz. Man hat ein bisschen über das Spiel gesprochen. Man hat versucht, einen Einspieler zu zeigen, den es allerdings nur als Ton zu hören gab. Man hat versucht, eine Grafik zu zeigen, die es allerdings nur mit Soundeffekten zu hören gab, aber nicht zu sehen gab. Und ja, pünktlich zum Anpfiff ging man dann zum Kommentator und Moritz Volz hat sich dann dem Kommentator Tobi Fischbeck hingesetzt. Das ist also so ungefähr der Stil, den es dann bei DAZN anscheinend zu erwarten gibt. Im letzten Jahr bei Spox gab es teilweise in den Vorläufen über eine kleine Webcam auch den Kommentator am Kommentatorenplatz zu sehen. Vielleicht werden sie auch solche kleineren Späßchen einführen, aber das wird insgesamt relativ unaufwendig bleiben. Was es dazu geben wird, ist so kleinere Videoschnipsel, die auf der DAZN Website abzurufen sind, weil man darf nicht vergessen, dass innerhalb der Perform Group es relativ viele Websites gibt oder Dienste gibt, die selber Inhalte produzieren, sei es Box.com, sei es Goal.com oder auch Dienstleister für Videonachrichten. Ich denke, da wird es durchaus viele kleinere 2-, 3-, 4-Minuten-Stöpsel geben zu Spielern, zu Mannschaften und Ähnliches, die allerdings nicht zwingend direkt ans Spiel selber angedockt werden.
Ja, genau. Ich habe das gesehen, dass zumindest bei der Premier League es auch Vorschau gibt auf die jeweiligen Vereine für die neue Saison. Also da hat man auch für jeden Verein so eine Art Vorschau produziert. Und es gibt auch eine offizielle Vorschau, so über 30 Minuten. Ich weiß gar nicht, inwieweit man auch auf dieses Premier League Magazin zurückgreift, was es ja jahrelang bei Sky immer gegeben hat. Und ob es auch sowas wie eine Highlight-Sendung gibt. Das fände ich ganz attraktiv, eben weil man ja doch nicht so viel Zeit hat, irgendwie in alle Spiele mal reinzugucken. Aber so eine Art Highlight-Magazin, das in 60 Minuten den Spieltag kompakt zusammenfasst, das fände ich schon ganz gut. Nicht nur für die Premier League, sondern eben auch für andere Ligen vielleicht, um da auch mal reinzuschnuppern. Jetzt hat man ja dieses ganze große Angebot, aber so richtig, was man eigentlich gucken soll, beziehungsweise was vielleicht mal interessant wäre, erschließt sich ja jetzt erstmal so nicht.
Richtig. Trotzdem scheint es ein Highlight-Magazin für die Premier League zu geben. Zumindest ist ein entsprechendes Magazin bei Sport1 eingeplant worden, das am Montag von 23.15 Uhr lang läuft und 75 Minuten lang ist. Ich meine, dass es ein ähnliches Magazin auch für die La Liga geben wird. Und das macht auch noch so ein bisschen deutlich, wie eng eigentlich inzwischen die Beziehungen zwischen Sport1 und DAZN sind, weil es halt nicht nur einen fleißigen Kommentatorenaustausch gibt und fleißige Sublizenzierung im Bereich von Sportrechten gibt, sondern auch eben zum Beispiel solche DAZN-Inhalte sich anscheinend in Magazinform dann bei Sport1 wiederfinden lassen.
Gut, das heißt aber auch, dass wir, wenn du Sublizenzen ansprichst, wir davon ausgehen können, dass es vielleicht auch mal Premier League-Spiele woanders gibt, oder ist das jetzt DAZN exklusiv erstmal? Also inwieweit ist es zum Beispiel vorstellbar, dass man eben auch über lineare TV-Ausstrahlung einzelne Spiele vielleicht sehen kann, weil das ja über Jahre hinweg eigentlich immer oberste Prämisse und auch Voraussetzung war, vorgeschrieben von der Premier League, dass die Premier League eigentlich auch linear ausgestrahlt werden soll.
Also gerade was die Premier League angeht, gehe ich grundsätzlich davon aus, dass DAZN das auch wirklich weitgehend exklusiv bei sich behalten wird. Natürlich haben sie sämtliche Freiheiten zu sagen, hey, über Weihnachten machen wir als Marketingaktion einfach 3 Spiele, die wir bei Sport1 Plus laufen lassen oder ähnliches. Kann man nicht ausschließen, wäre vielleicht auch nicht unclever als Marketingaktion. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wirklich der allergrößte Umfang der Spiele wirklich nur über DAZN zu sehen sein wird. Was diese Geschichte mit der linearen Ausstrahlung angeht, es ist wohl immer noch eine Klausel in den entsprechenden Verträgen gewesen, dass der Sender, der die Premier League-Rechte einkauft, die Spiele linear ausstrahlen soll, also so wie man es zum Beispiel von einem Fernsehen kennt. Und der Website Quotemeter.de zufolge umgeht das DAZN, indem sie sich einfach in einem kleinen Hamburger Kabelnetz im Norden von Hamburg, in Norderstedt, einfach mal dort einen kleinen Sender eingespeist haben, der nennt sich DAZN TV. Und dort gibt es in diesem kleinen Kabelnetz das DAZN-Programm in linearer Abfolge, unter anderem mit den Premier League-Spielen. Damit wird dieser Klausel aus den Premier League-Rechtenverträgen zu Genüge getan und alle sind zufrieden. Ob es vielleicht geplant ist, diesen kleinen Sender auch noch in weiteren Kabelnetzen reinzubringen, wird man abwarten müssen. DAZN selber hat nichts dazu gesagt und ich weiß nicht, ob das für DAZN hilfreich ist oder ob das Marketing-Erfolg bringt. Das ist für mich so eine 50-50-Frage, ob sie es ausweiten werden. Wird man abwarten müssen und sehen müssen.
Gut, dann lass uns zum Schluss doch nochmal den Bogen wieder ganz allgemein zu DAZN zurückspannen. Wir haben darüber gesprochen, wie umfangreich das rechte Portfolio ist für 10 Euro pro Monat. Wie schätzt du das ein? Wie wird sich DAZN insgesamt entwickeln? Ist natürlich jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei und in die Zukunft geblickt, aber glaubst du, dass das ein Modell sein kann, das sich in Deutschland längerfristig durchsetzt und auch erfolgreich sein kann? Beziehungsweise von was hängt das so ein bisschen ab?
Da muss ich eigentlich das aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe. Der große Erfolg oder über Misserfolg und Erfolg wird letztendlich entscheiden, inwieweit es gelingt, DAZN die Gruppe der Hardcore-User, der Hardcore-Sportfans zu überschreiten. Diese Konstellation aus diesem qualitativ hochwertigen Rechtepaket einerseits und andererseits diesem Dumpingpreis, Das ist eindeutig ein Preis, der eigentlich wirklich nur dazu dient, irgendwie die Leute anzufixen und auf die Plattform zu bringen. Das ist kein nachhaltiger Preis, den du über 5 oder 6 Jahre hältst, um Gewinne zu erzielen. So viele Leute kannst du auf deine Plattform nicht reinholen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was letztendlich die langfristige Strategie ist, wie sie sich da zum Beispiel gegenüber von Geschichten wie Sky abgrenzen wollen, weiß ich nicht. Es wird, denke ich, auch relativ interessant sein zu beobachten, wie, ich sag mal, der Kampf zwischen Sky und Perform weitergehen wird. Man hat ja gesehen, dass bei Sky inzwischen einiges an Bewegung reingekommen ist, unter anderem mit dem Einkauf dieser Liverpool-Zweitverwertungsrechte. Es ist ein sehr aggressiver Move, den DAZN da macht, und ich bin mir nicht sicher, ob die Geschichte aufgeht. Es ist letztendlich eine klassische New Economy Geschichte, kann klappen, aber wenn die das Vergrößern der Userzahlen innerhalb von 1 oder 2 Jahren nicht die entsprechenden Zahlen erreicht, die man sich vorgenommen hat, dann kann da möglicherweise genauso schnell der Stecker rausgezogen werden, wie es einst bei Arena der Fall war.
Genau, dieses Experiment gab es ja auch für die meisten schon wieder fast vergessen. Dann lass uns, oder würde mich deine Prognose so ein bisschen interessieren. Wir haben jetzt darüber gesprochen, es ist die Experimentier- und Ausprobierphase, auch bei DAZN, auch bei den Leuten, die es jetzt abonniert haben. Wie lange dürfen wir denn diese Experimentierphase DAZN zugestehen? Also wir sollten jetzt nicht davon ausgehen, dass am ersten Wochenende alles rund läuft, aber ab wann sollte man eigentlich damit rechnen, dass man sich verlässlich auf einen einigermaßen zuverlässigen Stream auch verlassen kann?
Also ich würde denen durchaus 1-2 Wochenende Zeit geben, damit sie ihre Streaming-Infrastruktur ausgerichtet haben. Weil danach sollten sie wirklich gut abschätzen können, wie es aussieht, wenn irgendwelche Spitzen aufgefahren werden. Das Spiel, wo es dann nochmal kritisch werden könnte, wäre dann der Klassiko, Real Madrid gegen Barcelona. Je nachdem, wie sie es dann auch vermarkten, ob sie zum Beispiel die Streams dann auch noch freigeben, zum Beispiel für Bild Plus oder irgendwelche anderen Plattformen, wäre das nochmal so eine Spitze, wo die gesamte technische Infrastruktur gefordert sein wird. Ansonsten, abgesehen von der technischen Infrastruktur, erwarte ich schon, dass jetzt im Laufe der nächsten Monate permanent weitergearbeitet wird. Das heißt, in kleinen Schritten immer wieder Verbesserungen zu erkennen sind, was die Oberfläche angeht. Dass Textfehler oder fehlende Links auf der Website ergänzt werden. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass rein konzeptionell sich auch auf der Website etwas mehr abspielt als eine bloße Darstellung von irgendwelchen Kacheln und irgendwelchen Streams, weil letztendlich geht es halt darum, die Leute anzufixen, und dazu reicht es nicht aus, den einfach einen Haufen von Streams hinzustellen, sondern du musst sie dorthin bringen, du musst sie irgendwie einführen, du musst anfangen, Geschichten zu erzählen, du musst einen roten Faden spinnen, damit du eben nicht nur erfolgreiche Zuschauerzahlen bei der Premier League hast, sondern es auch schaffst, prominent, was weiß ich, zum Beispiel einmal im Monat ein Spiel in der belgischen Liga anzufixen, anzuteasern, weil es sonst komplett untergeht. Dann hast du im Grunde genommen 80% deiner Rechte, die du wegschmeißen kannst, weil ansonsten, ähnlich wie bei Sky, sich jeder Mann wirklich nur auf das eine Spitzenprodukt konzentriert. Das sind keine Schritte, die von jetzt auf heute folgen können, aber ich möchte als User dann einfach die kleinen Schritte sehen, Woche für Woche, Monat für Monat. Und ja, mal gucken, ob sie es gebacken bekommen.
Das heißt, es gibt also auf alle Fälle viel zu berichten für dich dann auch in deinem Blog in den nächsten Wochen und Monaten. Und auch wenn es ein bisschen mühsam ist, die einzelnen Übertragungen händisch noch zusammenzustellen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja, Kai betreibt das großartige Blog allesaußersport.de, wo es den täglichen Screensport gibt mit allen Sportübertragungen und immer mit sehr launisch geschriebenen Texten auch. Also besucht allesaußersport.de. Ihr könnt Kai auf Twitter folgen unter @dogfood, wo ihr auch regelmäßig Interessantes aus der Sportmedienwelt zu lesen bekommt. Kai, dann sag mir zum Schluss noch ganz kurz, auf was du dich an diesem Sportwochenende am meisten freust. Was interessiert dich besonders?
Ich freue mich auf die Zeit, die ich für ein Sportwochenende überhaupt noch an diesem Wochenende zur Verfügung habe. Für mich wird es ein eher arbeitsames Wochenende mit zwei Nachmittagen und möglicherweise auch zwei Abenden, die ich für berufliche Dinge verbringen muss. Das heißt, ich werde auch von der Premier League nur mäßig viel sehen. Ich werde jetzt vielleicht irgendwie das erste Spiel Hull gegen Leicester sehen können. Ansonsten sportlich gesehen freue ich mich auf die MotoGP, die aus der Sommerpause zurückkehrt. Da hoffe ich irgendwie zumindest morgen irgendwie einige Rennen live oder zumindest on demand zu sehen. In der Premier League Arsenal gegen Liverpool ganz besonders und schließlich mal gucken, was so bei Olympia noch so alles abfällt.
Ja, da gibt es ja genug Übertragungen auf den vielfältigen Streams. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit und deine Expertise und wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Danke dir, Kai.
Ja, und danke dir auch. Bye-bye.
Das war also das Gespräch mit Kai Pahl von allesaussersport.de zum Start von The Zone in Deutschland und den Premier League Übertragungen hierzulande ab der neuen Saison. Ja, ich habe Kai ganz, ganz herzlich zu danken. Zum einen natürlich für seine Zeit und seine Expertise, die ich natürlich erwartet habe, aber auch eben für seine zeitliche Flexibilität und die technische Unterstützung bei der Aufnahme dieser 30. Episode, da es bei mir am Freitag einiges im Argen gewesen, hat nicht so funktioniert, aber Kai hat wunderbar ausgeholfen. Das war auch vor allen Dingen der Hauptgrund, warum diese Ausgabe etwas später online ging als ursprünglich mal geplant. Tja, 30. Episode zum ersten Mal, ein paar technische Schwierigkeiten und Probleme, wenn wir diesen Schritt mussten wir wohl einmal durchmachen und wenn wir diesen Schnitt weiter erleben, haben wir dann ja erstmal 30 runde Episoden wieder vor uns. Ich bin euch noch ein paar letzte Informationen vor dem Liverpool-Spiel und dann bin ich euch noch die Verabschiedung schuldig. Am Freitag war Pressekonferenz von Arsene Wenger vor der Partie am Sonntag. Er hat bestätigt, dass Gabriel 6 bis 8 Wochen ausfallen wird. Auch Jack Wilshere wird am Sonntag nicht dabei sein. Gleiches gilt natürlich für Koscielny, Özil und Giroud, die erst seit einer Woche wieder im Training sind und natürlich noch etwas Trainingsrückstand haben. Wenger hat sich außerdem im Laufe dieser Woche zu den Verletzungen geäußert. Mertesacker und Welbeck brauchen in etwa noch so 4-5 Monate, aber relativ wahrscheinlich sehen wir beide erst wieder im neuen Kalenderjahr 2017. Ansonsten gab es von Arsene Wenger auf der Pressekonferenz wenig erhellende Aussagen zu möglichen Transfers. Er hat seinen üblichen Satz gesagt, wenn wir einen Spieler mit Top-Quality finden, dann wird er natürlich verpflichtet. Das ist der altbekannte Satz, der dem einen oder anderen Arsenal-Fan dann auch schon mal zu den Ohren herauskommt. Es gab Berichte am Donnerstag unter anderem von Sky Sport News HD hier in Deutschland, dass sich der Verein mit Mustafi einig sein soll. Allerdings stehen noch finale Verhandlungen zwischen Valencia und Arsenal wegen der Ablösesumme aus. Aber auch da gibt es Stand später Freitagabend jetzt keine neuen Informationen. Ansonsten hat sich Wenger zu Mustafi oder möglichen weiteren Namen, die immer wieder in der Presse und in der Berichterstattung kursieren, nicht weiter geäußert. Nun ja, sei es denn, das erste Saisonspiel steht vor der Tür, Arsenal-Liverpool, Anstoß am Sonntag um 17 Uhr. The Zone wird übertragen, ab 16.45 Uhr wird man ungefähr auf Sendung gehen. Ja, das ist die letzte Information vor unserem ersten Saisonspiel. Bleibt mir am Ende wie immer noch der obligatorische Hinweis, wie ihr uns kontaktieren könnt. Lob, Kritik, Kommentare, Anregungen sind jederzeit nicht nur bei mir, sondern eben auch bei Christian, der für diese Episode ausnahmsweise mal nicht dabei war, jederzeit gerne gesehen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, germangunners@googlemail.com. Wir sind zu erreichen. Ich unter @medispolis bei Twitter, Christian unter @germangunners mit dem Hashtag GGPodcast können wir euch relativ leicht zuordnen. Facebook sind wir zu finden, facebook.com/germangunner und Christians Blog ist zu finden unter germangunners.com. Dort gibt es natürlich auch sicherlich wieder einen Vorbericht zum Spiel gegen Liverpool und die übliche Nachlese, wenn Christian dann aus London zurück ist. Und wenn Christian aus London zurück ist, gibt es auch wieder einen regulären Podcast, nämlich den nächsten planen wir Ende nächster Woche, so um den Freitag rum, das wäre der 19. August. Da wollen wir gucken auf das zweite Saisonspiel, nämlich gleich den nächsten Kracher. Am 20.8. Samstagabend spielen wir bei Leicester City. Da gibt's ja durchaus auch einige interessante Punkte. Die mögliche Verpflichtung von Mahrez, die sehr lange im Raum stand. Dann die Ablehnung von Jamie Vardy, nicht zu Arsenal zu wechseln. Aber wir wollen natürlich auch nochmal einen Rückblick auf das Liverpool-Spiel machen und auf eine ausführliche Vorschau für das Spiel gegen Leicester wird es natürlich auch geben. Und wir hoffen, dass wir auch wieder einen interessanten Gast dabei haben, wenn alles klappt. Und das liegt dann natürlich nicht nur am Gast, sondern eben auch hier an der Technik. Aber ich denke, wir kriegen das in irgendeiner Form ganz gut geregelt und gelöst. Ich freue mich auf alle Fälle auch schon wieder auf die 31. Episode dann wieder mit Christian an meiner Seite. Ich danke euch fürs Zuhören. Entschuldigung nochmal und Verständnis dafür, dass die Episode etwas später online gegangen ist als ursprünglich eigentlich angekündigt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Arsenal-Spiel und wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Von Felix, alles Gute und bis dann. Tschüss.